Herzlich willkommen beim Prime Break Podcast. Mein Name ist Jenny Hughes und hier geht es um Amazon SEO, Marketing und Markenaufbau. Darüber hinaus teile ich mit dir echte Einblicke in den Amazon-Kosmos, Learnings, Tipps und auch so richtige Fuck-Ups. Mach dich bereit für ehrliche Insights, denn wir sprechen hier Tacheles. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Prime Break. Schön, dass du wieder da bist. Und Leute, wir reden heute über ein Thema, das ist für niemanden angenehm und das ist ein sehr komisches Thema auch und darüber möchte am liebsten niemand dran nachdenken, aber es ist umso wichtiger, dass wir drüber reden, weil es darf nicht tabuisiert werden, tabutisiert werden. Es darf halt kein Tabuthema sein. So, keine Ahnung, was das Fachwort dafür ist, okay? Leave me alone. Naja, wir reden heute über Kontosperrungen. Was ist wirklich, wenn Amazon dein Konto sperrt? Wie gehe ich damit um? Was sind so häufige Sperrgründe? Und was ist so mein Prophylaxeplan, um eigentlich erstmal Sperrungen zu vermeiden? Ja, weil ich wurde schon mal gesperrt aufgrund eines Hacking-Angriffs, nicht Anfall. Das ist auch eine Geschichte für sich. Ich glaube, die habe ich hier noch nicht erzählt, wenn ich mich richtig erinnere. Mache ich mal. Ich nehme es mal mit auf. Ich erzähle euch den ganzen Tee ohne Mist. Es ist so viel passiert. Ich wurde 3 Wochen lang gesperrt. Das war Alter. Alter Falter. Das war so crazy. Deswegen habe ich unglaublich viel Empathie für Verkäufer, deren Konto auch wirklich mal gesperrt wird. Weil ich war an diesem Punkt. Ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich habe diese schlaflosen Nächte auch durchgemacht. Ich war brutal schlecht gelaunt, 3 Wochen lang am Stück. Ich habe gesehen, was es für krasse Auswirkungen auf mein komplettes Business hat. Nicht nur Amazon-Business, komplettes Business. Ja, ich war an diesem Punkt und es ist furchtbar. Und deswegen, das wünsche ich keinen. Und weil ich es keinem wünsche und weil das Thema so wichtig ist und aus irgendeinem Grund redet niemand in der Amazon-Bubble drüber, übernehme ich jetzt diesen Job. Und ich erzähle euch ein bisschen meine Erfahrungen. Ich habe mir gedacht, wir gehen so typische oder häufige Sperrgründe durch, die letzten Jahre so stattgefunden haben. Dann mein Prophylaxeplan und dann, was ist, wenn du wirklich davon betroffen wirst, was kannst du dann dagegen tun? Ja, das ist natürlich immer ganz individuell alles. Jeder Sperrgrund ist anders und jede Lösung dafür ist auch ein bisschen anders. Aber damit ihr dann nicht mit Null dasteht und sagt, boah, gar keine Ahnung, wo ich jetzt anfangen soll. Darauf hat mich nie jemand vorbereitet. Dann ist diese Folge genau für dich. Und es ist scheißegal, ob du Anfänger bist, ob du gerade überlegst, mit Amazon zu starten oder schon fortgeschritten bist, weil ich kenne keinen Verkäufer auf Amazon, der länger auf Amazon unterwegs ist, dem mal nicht sein Konto gesperrt wurde tatsächlich. Aber wie ich schon gesagt habe, es ist so ein Tabuthema und das ist so, so falsch. Und klar, solche Coaches und so, ich meine, habe ich ja letzte Woche eine Folge drüber gemacht, so typische Anfängerfehler und eins davon sehe ich bis heute. Klar, die Folge ist gerade mal eine Woche alt, aber ich teile immer noch diese Meinung, dass Coaches uns oder so Kurse auch viel kaputt machen. Einfach genauso wie, ja, Kurse und Coaching-Programme sind eine super Abkürzung, damit du nicht alles selber herausfinden musst. Das finde ich auch super an der Sache. Aber dann, wenn es mal zu Problemen kommt, wissen zum Teil Menschen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und deswegen mache ich diese Folge. Also, starten wir direkt mal rein, damit das nicht so lang heute wird, weil wir haben heute einiges vor uns, bin ich euch ehrlich. Wir gehen mal die häufigsten Sperrgründe ein. Nummer 1, schlechte Account-Health. Also ich rede von deiner Verkäuferleistung. Ich habe eine ganze Folge dazu gemacht. Ich habe keine Ahnung, welche Folgennummer das war. Aber nachdem ich diese Folge aufgenommen habe, also jetzt die hier über Kontosperrungen, schaue ich mal, welche Nummer das war. Und ich schreibe dir das in die Shownotes. Das heißt, solltest du diese Folge über Verkäuferleistung noch nicht gehört haben, mach jetzt Stopp, geh in die Shownotes und hör dir erstmal die Verkäuferleistung-Folge an, weil die ist unglaublich wichtig und du weißt gar nicht, was für Auswirkungen deine Verkäuferleistung oder deine Account-Health tatsächlich auf deine Performance, Umsätze etc. hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass du erstmal dazu was dir anhörst. Aber wenn deine Performance KPIs falsch sind oder schlecht, du deine Rate für verspätete Lieferungen im Arsch ist, du in den letzten Wochen unglaublich viele schlechte Verkäuferbewertungen erhalten hast und Leute, Verkäuferbewertungen ist nicht gleich Produktrezension, das sind 2 verschiedene Stiefel, ja, dann haben wir ein Problem. Und das ist ein super häufiger Grund, warum Konten gesperrt werden. ja, wegen der Account-Health und weil sie nicht gepflegt wird und weil sie nicht ernst genommen wird. Und die ist oft vermeidbar, wenn du den Seller Central und deine Verkäuferleistung und deine Verantwortung dementsprechend ernst nimmst. Nummer zwei, inauthentische Produkte oder fehlende Nachweise. Vor allem bei Resellern, aber nicht nur, auch bei Private Label, also Leute mit eigener Marke. Und Reseller, wenn du nicht weißt, was das ist, sind Händler, die quasi Markenprodukte von anderen Marken aufkaufen und auf Amazon verkaufen, also resellen sozusagen. Wenn die eine schwache Dokumentation haben mit Nachweisen, Rechnungen etc., dann wird das auf Amazon einfach sehr, sehr kritisch und kann auch zu Kontosperrungen führen, wenn du nicht zu einem gewissen, in einem gewissen Zeitrahmen als Beispiel Nachweise lieferst oder Produktfälschungen machst. Ja, da ist nämlich Amazon super schnell. So, warum meinst du, gibt es das Transparency-Programm, damit du genau deine Produkte vor Fälschungen vermeiden kannst? Warum wurde es ins Leben gerufen? Weil Amazon in der Vergangenheit so viele Probleme mit irgendwelchen Verkäufern hatten, die Produkte kopiert haben, etc. und ja, dann halt Billigware angeboten haben. Und das hat Amazon nach einer Zeit nicht gefallen. Und die haben auch richtig Stress bekommen, Amazon. Deswegen wurde Transparency als Beispiel ins Leben gerufen. Läuft zwar nicht so toll, glaube ich, wie Amazon sich das vorgestellt hat, ist aber eine Alternative, wenn du wirklich Produkte hast, die one of a kind sind, und du weißt, dass viele Fälschungen stattfinden. Machen zum Beispiel sehr, sehr große Marken inzwischen, nehmen Transparency-Programm. Also du zahlst ja auch dafür Geld, ne, für Transparency, bitte versteht mich nicht falsch, es ist nicht kostenlos. Oder bei Elektroprodukten wird Transparency auch gerne verwendet. So, Nummer drei, Bewertung, Manipulation. Ganz, ganz kritisch. Habe ich auch diesen Sommer eine ganze Folge dazu gemacht. Und zwar gab es einen riesigen Shitstorm. Viele Verkäufer auf Amazon haben Briefe geschickt an ihre Kunden mit der Bitte um eine Bewertung oder mit der Bitte um eine positive oder 5-Sterne-Bewertung. Ja, ganz egal, was drin stand, du darfst nicht Kunden nach Bewertungen fragen. Das heißt, wenn dir ein Kunde mal eine Nachricht schreibt und du den Fall oder das Problem für den Kunden klärst und dann sagst, ja, wir würden uns über eine positive oder 5-Sterne-Bewertung freuen, nein. Erwähne das nicht. Du sollst nämlich Kunden nicht irgendwie aus äußerlichen Faktoren wie Geld oder Emotionen oder so über Amazon versuchen, da Bewertungen zu sammeln. Das verstößt gegen die Richtlinien. Es ist einfach schwierig. Und bevor du jetzt fragst, ja, aber wenn ich einfach nur einen Brief schreibe mit nur Be Bewertungen, nein. Es gilt genau dasselbe. Amazon möchte das nicht. Amazon möchte nicht, dass du extern irgendwie die Kunden erreichst, deren Kontaktmöglichkeiten missbrauchst. Ja, du missbrauchst es für deine eigenen Zwecke. Nennen wir das Kind beim Namen. Das ist eine Form von Missbrauch. Damit du davon Profit schlagen kannst. Natürlich schlägt Amazon auch irgendwie Profit raus, wenn dein Produkt mehr Bewertungen hat, ja, weil dann wird dein Produkt mehr verkauft und Amazon bekommt mehr Provision. Natürlich, aber das ist nicht die Vorgehensweise von Amazon und da musst du einfach wirklich bei denen mitspielen. Du kannst nicht einfach Kunden bitten, extern Bewertungen für dich zu schreiben. Also hör auf zu versuchen, entweder absichtlich oder unabsichtlich Kunden zu manipulieren. Es muss organisch die Bewertungen stattfinden. Das heißt wirklich, ohne zu fragen, einfach Bewertungen zu erhalten. Das ist nicht leicht und ich verstehe auch, also ich bin ja genauso, so, ich blicke schon in die USA auf deren Amazon Marketplace und ich denke mir, Alter, dieses Produkt ist 6 Monate alt und es hat schon über 1000 Bewertungen und ich habe ein Produkt, das ist schon über 6 Jahre alt, ja, und es hat noch nicht mal 300 Bewertungen. Es ist aber bei uns kulturell veranlagt. Also wir Deutschen zum Beispiel, wenn wir schon den Mund aufmachen oder wenn wir schon in die Tasten hauen, sagen wir es mal so, dann meistens nur, weil wir eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Weil wenn etwas gut läuft, dann wird es oft in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur nicht ausgesprochen. Ja, nur wenn etwas Negatives ist, dann wird das erst angesprochen. Bei den Amerikanern ist es nicht so. Bei denen kulturell veranlagt ist, ganz egal, ob sie happy oder unhappy sind, es gibt eine Bewertung. Ja, es wird trotzdem was gesagt. Und das muss man halt einfach ein bisschen verstehen, dass es bei uns ein bisschen schwieriger ist. Und klar, jeder von uns will Bewertungen haben, gar keine Frage. Ist aber nicht so geil, wenn man da manipuliert. Okay, Nummer 4, Markenprobleme und Verstoße. Na, zum Beispiel unerlaubte Markenbilder genutzt. Zack, du bist offline. Ja, du kannst nicht einfach von irgendeiner anderen Marke oder irgendeinem anderen Verkäufer Bilder klauen, ohne dass du das Recht dazu hast. Warum denkst du, gibt es Brand Registry? Brand Registry, falls du nicht weißt, was das ist auch ein Programm von Amazon. Nachdem du erfolgreich zum Beispiel beim DPMA oder bei der EUPO deine Marke registriert hast, kannst du zu Brand Registry gehen auf Amazon und sagen, hey, hier sind die Zertifikate und die Nummer, Urkunde, Nummer etc. pp. So sieht mein Produkt aus, so sieht meine Marke aus, das ist mein Markenlogo. Ich habe jetzt eine eingetragene Marke und ich möchte dafür auch ein bisschen Schutz und mir Dinge freischalten wie A-Plus Content oder Amazon Store. Ja, das sind die Hauptgründe, warum man das macht. Aber die anderen Gründe, warum halt Brand Registry ins Leben, das ist ein Scheißname echt, aber warum das ins Leben gerufen wurde, war, weil es so unglaublich viele Markenrechtsverletzungen auf Amazon stattgefunden haben. Und ich kann davon auch ein Lied singen. Ich habe vor vielen Jahren ein Babytragetuch verkauft über meine eigene Marke. Also ich habe eigentlich habe ich noch eine dritte Marke, habe nie davon erzählt. Ich glaube, da mache ich mal eine separate Folge dazu, wenn es euch interessiert. Schreibt mir das gerne mal in Instagram. Sollten dich solche Stories mal auch interessieren, einfach so Erfahrungswerte etc., bin ich gerne bereit, eine Folge dafür aufzunehmen. Aber ich habe mir echt gesagt, oh Gott, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr an diese ganze Story gedacht. Naja, anyways, ich habe ein Model engagiert mit meinem Baby-Tragetuch. Die hatte ihr Baby dabei, wir haben Bilder gemacht, alles fein. Nach so 7 Monaten oder 8 Monaten, nachdem ich auf dem Markt war, habe ich auf Amazon ein bisschen so geguckt und recherchiert und geguckt, was meine Konkurrenz macht und ob die Konkurrenz wächst. Und plötzlich sehe ich mein Model, aber nicht mit meinem Tragetuch und auch nicht mit meinem Logo etc. Und dann ist mir aufgefallen, ah ja, da hat irgendein Chinese, es war wirklich ein chinesisches Unternehmen, meine Bilder einfach geklaut. Aber ich habe mein Model bezahlt, das sind meine Bilder, ja. Ich habe das Urheberrecht zu diesen Bildern, ich habe mich danach hingesetzt und die bearbeitet und noch Content mit auf diese Bilder geschickt. Du kannst nicht einfach 1:1 mein Bild kopieren mit ein bisschen Photoshop, den Namen und die Farbe abändern. Das geht so nicht. Deswegen gibt es ein Urheberrecht. Und das ist übrigens kein deutsches Recht. Das ist auch ein internationales Recht. Du kannst nicht einfach Bilder oder Musik oder irgendetwas anderes von einer anderen Person klauen, die das Urheber dafür hat. Und damals gab es noch nicht Brand Registry und das war die Hölle. Ich habe wochenlang mit Amazon, mit dem Support und mit diesem Verkäufer, mit Abmahnungen und so gekämpft. Aber am Ende habe ich gewonnen. Nicht nur, dass sein Konto gesperrt wurde. Ich habe auch gesehen, also ich habe plötzlich gar keine Produkte mehr von ihm gesehen. Und ich glaube, dass einfach sein Konto komplett gesperrt wurde, weil ich kann mir vorstellen, dass er bei anderen Produkten auch einfach tatsächlich die Bilder geklaut hat und Amazon hat dann einen kurzen Prozess gemacht. Das war alles 2016, Leute. Das ist 9 Jahre her. Damals gab es so ganz andere Zeiten. Damals war Amazon echt wie so ein wilder Westen. Ja, und damals konnte man sich sowas erlauben wie Urheberrechtsverletzung, ohne zweimal drüber nachzudenken. Das machen wir heute jetzt bitte nicht. Okay? So, Nummer 5, verknüpfte Konten. Was meine ich damit? Wenn du mal mit den Gedanken gespielt hast, hey, vielleicht wird ja mein Konto wirklich mal gesperrt. Ich sollte einen zweiten Seller Central aufmachen mit haargenau den gleichen Daten. Das heißt, Bankverbindung, Kreditkarte, Adresse, E-Mail-Adresse und so weiter, dann empfehle ich dir, diesen Gedanken nicht weiter auszuführen, weil Amazon wird entweder eins dieser Konten oder alle beide sperren. Amazon möchte nämlich nicht, dass du mehr als ein Konto pro Unternehmen hast. Ja, und nicht pro Marke, sondern wirklich pro Unternehmen. Und ja, wenn du das dann anfängst anzulegen, dann begibst du dich in ein Risikofeld, wo ich dir nicht unbedingt empfehlen würde, das zu tun. Ich kann dich absolut verstehen, dass du die Absicherung haben willst. Was ist, wenn mein Konto gesperrt ist? Wie schnell kann ich wieder online gehen? Hey, ich bin auch an diesem Punkt und ich stelle mir diese Frage auch schon ganz oft. Okay, was passiert, wenn wirklich Amazon morgen mein Konto sperrt und ich erstmal ein paar Wochen keinen Zugriff drauf habe? Das lässt mich auch manchmal unruhig schlafen, wenn ich ehrlich bin. Aber du bist damit nicht alleine und Amazon will das einfach nicht. Und das Risiko, dass zum Schluss noch beide oder mehrere Konten gesperrt werden von dir, ist es halt dann nicht wert. So, Nummer 6, Unstimmigkeiten bei Bankdaten, Steuern etc. Davon kann ich jetzt ein Lied singen, aber meine Kunden, ich habe nämlich vor, ich glaube, 1,5 Wochen in meine Story gepostet, dass sich am selben Tag, an einem Tag haben sich 2 Kunden bei mir gemeldet, Konto wurde gesperrt aus 2 unterschiedlichen Gründen, aber beide hatten mit Unstimmigkeiten ein bisschen zu tun, beziehungsweise paar Probleme. Mein einer Kunde hatte eine hohe offene Rechnung in einem anderen Land und ich weiß nicht warum, aber Amazon hat seine Kreditkarte nicht belastet. Und wir sind ja alle verpflichtet, eine Kreditkarte bei Amazon zu hinterlegen. Also das habe ich nicht verstanden, aber dann hat Amazon einfach sein komplettes Konto gesperrt, bis er diese Rechnung begleicht, weil er Schulden bei Amazon dadurch hatte. Das war der erste Sperrungsgrund, den ich am den Tag per WhatsApp zugeschickt bekommen habe. Und der zweite war, ein Kunde von mir, das zuständige Finanzamt von ihm, hat einfach beschlossen, seine Adresse zu ändern, aus welchen Gründen auch immer. Das hat er selber nicht verstanden. Jetzt Amazon und Finanzamt arbeiten zusammen. Amazon zieht sich Daten vom Finanzamt und Amazon hat die Meldung bekommen, hey, bei dem Unternehmen hat sich die Adresse geändert. Also hat Amazon ihm quasi eine Nachricht geschickt, ob das stimmt. Und er hat aus Versehen das bestätigt. Und damit gab es aber Unstimmigkeiten. Und deswegen wurde sein Konto gesperrt mit all seinen Produkten. Das heißt, dass Amazon gesagt hat, solange du keine Nachweise aufbringst und solange dieser Fall nicht geklärt ist, werden alle Produkte auf Null gesetzt. Und du kannst noch nicht mal einen Remissionsauftrag erstellen, weil all seine Produkte zufälligerweise waren noch FBA. Das heißt, sein kompletter Stock war jetzt als Geisel bei Amazon in den Lagern. Geil, ne? Ja, Amazon kann sich das tatsächlich erlauben. Ich habe keine Ahnung, was die gesetzliche Dingsbums in Deutschland ist und ob die das wirklich machen dürfen. Aber sie haben es gemacht. Sagen wir es mal so, sie haben es einfach gemacht bei meinem Kunden. Und der musste jetzt losrennen und Finanzamt kontaktieren und seine zuständigen Ämter und da jetzt Nachweis bringen etc. Nur weil er einmal die Nachricht nicht gescheit gelesen hat und viel zu schnell, viel zu eifrig das bestätigt hat. Und da ist Amazon wirklich schnell bei den Kontosperrungen. Und ich habe es mir jetzt bei allen beiden gesehen. Also das war ja insane. Vor allem zwei Kontosperrungen an einem Tag. Da dachte ich mir auch so, boah, okay. Das hatte ich noch nie. Bei mir haben sich nie zwei oder mehrere Kunden gemeldet. Am selben Tag mein Konto wurde gesperrt. Und ich fühle es aber so mit denen so. Ich kann nicht zu 100% helfen, aber ich kann versuchen, eine mentale Stütze zu sein für diese Kunden. Also das ist immer mein Ding, das ich umsetzen will. Naja, anyways, egal. Nummer 7, verbotene Produkte oder fehlende Nachweise. Also, müssen wir über verbotene Produkte reden, Leute? Ist es nicht offensichtlich? Wenn ihr euch nicht sicher seid, was es für verbotene Produkte gibt, dann googelt das. Ja, geht in Amazon und schaut, es gibt Listen für sowas. Ja, Amazon hat übrigens einen so riesigen Block mit allem Möglichen für Verkäufer. Natürlich ist es scheiße langweilig, sich das durchzulesen. Das ist natürlich auch so unglaublich eklig bürokratisch geschrieben, so dass normaler Deutscher, wenn er sich das durchliest, in den meisten Fällen verstehe ich gar nicht, was Amazon in erster Linie von mir will. Aber Leute, dafür gibt es KIs. Kopiert euch das raus, schmeißt es in die KI, sagt, was sind die wichtigsten Dinge für mich und erkläre vielleicht auch noch, was dir wichtig wäre, damit die KI auch verstehen kann, wie sie filtern soll. Und dann musst du dir auch nicht diese langweiligen, ekligen Rechtstexte von Amazon durchlesen oder Richtlinientexte, sondern kannst das alles von KI kurz und knackig zusammenfassen lassen. Natürlich würde ich mich nicht zu 100% drauf verlassen, Leute, weil auch KIs Fehler machen können. Ja, aber im Allgemeinen ist das eine ganz gute Abkürzung. Und ja, fehlende Nachweise. Ich bin ja vorhin ein bisschen drauf eingegangen, aber da geht es wirklich darum, um Zertifikate, GPSR etc. Diese Dinge, ja. Wenn du Nahrungsergänzungsmittel als Beispiel verkaufst in Deutschland, dann musst du Nachweise bringen. Ja, dann brauchst du wirklich Sicherheitsdatenblätter etc. vom Feinsten. Und es gibt gute Gründe, warum das ist. Klar, legt uns das einen Stein in den Weg. Und klar, es ist ätzend, solche Nachweise und Zertifikate zu bringen. Leute, ich bin ja so oft auch an diesem Punkt. Und ich denke mir auch so oft, boah, warum macht es uns die Regierung so schwer? Am Ende des Tages wollen wir nur verkaufen und nicht Bürokraten sein. Aber, in einigen Nischen ist es unglaublich wichtig, dass trotzdem diese Dinge nur zertifiziert verkauft werden dürfen. Wie als Beispiel Nahrungsergänzungsmittel. Am Ende des Tages nehmen das ja Menschen zu sich, ja, und das sind künstlich erstellte Dinge in den meisten Fällen und du weißt ja nicht, was drin ist und deswegen sind halt solche Prüfungen etc. enorm wichtig. Wenn du sie nicht aufbringen kannst, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir einfach ein Problem. Deswegen Nachweise auf jeden Fall sammeln und sei da strukturiert und sei da nicht faul, so wie ich. Ist so lustig, ein Kumpel von mir hat mir letztens gesagt, boah, ich höre ab und zu in deinem Podcast und es klingt für mich, als wärst du immer so übelst die strukturierte Person in deiner Arbeit und so und hast da einfach so einen Fahrplan und so eine Strategie. Und ich gucke ihn dann, ich so, ernsthaft? Das kommt so rüber? Er so, ja, voll. Ich so, Gott, ich muss jetzt mal aufräumen. Leute, Ich bin voll der chaotische Mensch. Herrlich. In meinem Kopf, in meiner Umgebung. So, mein Lebenspartner sagt doch immer zu mir, ich weiß ganz genau, wo du warst in der Wohnung, weil du überall deine Sachen verstreust. Ja, das ist so wie bei Hänsel und Gretel. Ich verstreue meine Brotkrumen überall. Na, okay, ich bin jetzt kein dreckiger Mensch, ne? Aber ich glaube, ich verstehe, was ich meine. Und ich bin manchmal auch faul. Ich bin doch am Ende des Tages auch nur ein Mensch. Aber ich sag euch was. Mir haben schon mal Daten und Informationen und Nachweise gefehlt, weil ich sie nicht ordnungsgemäß mich darum gekümmert habe, nicht ordnungsgemäß abgespeichert habe und mir kein System dafür gemacht habe, das für mich und mein Team passt. Ja, und das ist mir auf die Füße gefallen und es hat mich unglaublich angekotzt und es hat mich noch mehr Zeit und Nerven gekostet. Und dann habe ich daraus gelernt, aus meinen Fehlern, okay, wenn ich das nicht strukturiert gleich ablege in diese Ordner und diese Ordnerstruktur und so machen, dann werde ich es vergessen und dann werde ich das nie machen und dann fehlen mir Daten und dann muss ich zum Teil nachwirkend Daten suchen und es kostet nicht alles Zeit, weil meine Hersteller und so, die sind nicht alle Amazon Prime. Ja? Und die haben auch anderes zu tun, als mir eine Rechnung nachzureichen von vor 3 Jahren. Als Beispiel. Okay? Und deswegen seid da strukturiert. Mach das auf deine Weise. Ich kann dir nicht empfehlen. Ich kann dir nur erklären, wie ich das halt bei uns intern mache. Aber das ist, weil es für mich und mein Team funktioniert. Das heißt nicht, dass es für andere auch genauso funktioniert. Deswegen finde da etwas, sei nicht faul und überleg dir, auch mit Automatisierungen geht ja heute genauso. Oder mit Servern. Ah, egal was, finde etwas für dich, sei nicht faul, sei strukturiert, was das angeht. Bau dir da was auf und mach nicht den Fehler. Ich kann es dir nur empfehlen. Mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe, weil mich hat das in einer Kontosperrung eine Woche lang gekostet, bis ich diese ganzen Nachweise, die Amazon von mir wollte, auch liefern konnte, weil ich die alle zusammentragen musste. Und wisst ihr, wie sehr ich mir in den Arsch gebissen habe, wie wütend ich auf mich selbst war, weil es war alles meine eigene Schuld. Ich habe das alles selber mir eingebrockt. Und das ist super ärgerlich. Wenn es eine Sache gibt, die ich absolut hasse, dann ist es wirklich auf mich selbst sauer zu sein. So wirklich so von allem. Kennst du das, wenn du so von dir selbst so enttäuscht bist? Genau diesen Moment hatte ich. Und deswegen habe ich da etwas aufgebaut und erschaffen. Ja? So. Amen dazu, zu dem Thema, würde ich sagen. Irgendwie steigt mein Puls und ich weiß noch nicht mal warum. Ich will doch einfach nur, dass du es gut hast und richtig machst. Mehr will ich doch gar nicht. Naja, gehen wir mal weiter, bevor ich jetzt gleich emotional werde. Nummer 8. Kundensupport-Probleme und so A bis Z-Garantien oder Claims, die du reingedrückt bekommst, ne? Schlechte Kommunikation rächt sich nämlich einfach auf Amazon. Und zwar besonders hart. Amazon ist so hart, was das angeht. Ja, hast du meinem Kunden nicht innerhalb von 24 Stunden geantwortet? Amazon wird sich rächen. Das wirst du zu spüren bekommen. Warum? Weil Amazon versucht, die kundenfreundlichste Plattform der Welt zu sein. Und wenn du da nicht mitmachst, dann haben wir hier ein Problem. Und wenn du das öfters verstößt und du öfters dem Algorithmus oder Amazon auffällst, dass du nicht kundenfreundlich bist, dass du nicht den Kunden entgegenkommst, dass du nicht also innerhalb von 24 Stunden antwortest, dass du dich nicht um Dinge kümmerst, dann wird Amazon dir das Privileg entziehen, dort zu verkaufen, weil sie wollen solche Verkäufer wie dich nicht haben. Ja, es heißt nicht, dass du deinen Kunden in den Arsch kriechen musst jetzt und alles machen musst, was der Kunde dir sagt, so nach dem Motto, der Kunde ist König. Nein, du kannst versuchen, auf diplomatische Art und Weise trotzdem Lösungen zu finden und dem Kunden trotzdem entgegenzukommen. Das ist schon viel wert. Bleib da auf jeden Fall freundlich, aber du kannst deinen Standpunkt trotzdem immer noch vertreten. Ja, super Beispiel. Und das ist auch wirklich ein Ego-Problem tatsächlich. Und jemand, der manchmal mit Ego zu kämpfen hat, so wie ich weiß, wovon ich rede. Ein wirklich gutes Beispiel. Vor ein paar Wochen habe ich von einem Kunden auf Amazon, also jemand hat Ware bei mir gekauft, habe ich eine Nachricht bekommen, dass er den Artikel zurückschicken wollte. Aber Amazon hat ihm jetzt angezeigt, dass er 6 Euro Rückversandkosten zahlen müsste und das zahlt er auf keinen Fall. Und wenn er das jetzt zahlen muss, dann wird er auf jeden Fall eine schlechte Bewertung schreiben mit nur einem Stern. Ich lese mir das so durch und ich denke mir, Bro, aber warum drohst du mir? Ja, weil es ist ganz einfach. Es ist wirklich einfache Psychologie. Wenn jemand nett zu dir ist, bist du meistens auch nett zurück. Wenn dich jemand wie Scheiße behandelt, willst du diese Person auch wie Scheiße behandeln. Ja, und in dem Moment hat mein Ego gekickt und ich dachte mir, ich bin jetzt das bockige Kind. Nö, einen Scheißdreck mache ich jetzt. Ja, aber dann kommst du ein bisschen ins Grübeln und dann schluckst du dein Ego runter. Und das kann ich dir empfehlen, ganz egal, ob du Amazon-Business aufbaust, allgemein im E-Commerce tätig bist, im Handel, selbstständig bist, Social Media machen willst, scheiß auf was. Du musst dein Ego wirklich vor allem in solchen Situationen runterschlucken können und beiseite legen lassen und es nicht zu einem Ego-Problem machen zu lassen. So viele Konflikte kenne ich aufgrund von Ego. Ja, aufgrund dessen, dass Menschen ihr Ego nicht zügeln können. Und ich konnte in der ersten Sekunde, mein erster Impuls war ja auch nicht gezügelt. Ja, das war absolute Ego bei mir. Ich dachte mir auch, Arschlecken, warum sollte ich auch nur einen Finger für dich rühren, du blöder Sack. Ja, dass du mir drohst, das kann auch freundlich sein. Warum immer gleich mit drohen? Und dann habe ich mich gesammelt und dann habe ich festgestellt, Moment mal, der hat geschrieben, Amazon will von ihm 6 Euro Rückversandkosten abknüpfen. Warum zum DAX ist überhaupt das? Das kann ja gar nicht sein. Das ist gar nicht bei mir eingestellt. Und dann habe ich erstmal festgestellt, dass es ein Amazon-Bug ist. Natürlich, ich kann nichts für den Amazon-Bug. Und ich kann auch nichts dafür, dass ich diese Drohung erhalten habe. Aber ich kann versuchen, kill them with kindness. So freundlich wie möglich zu sein. Und es denen einfach zurück in den Arsch zu schieben. Nein, ich habe sie nicht in den Arsch geschoben. Aber was ich gemacht habe, ist folgendes. Erstmal Amazon kontaktiert, erklärt, irgendwie sollte der Kunde Rücksendekosten zahlen. Wir verstehen nicht, warum. Er ist auch in Deutschland ansässig und nicht in Österreich und so. Ja, stellt sich heraus, ist ein Bug. Hat Amazon angeblich behoben. Es hat sich auch kein Kunde bei mir gemeldet, dass er keine Rücksendekosten zahlen will. Ich habe zum Kunden dann geschrieben, es ist anscheinend ein Amazon-Bug. Es tut uns furchtbar leid, dass dieser Systemfehler von Amazon, ja, das ist ganz wichtig, da zu schreiben, das ist kein Systemfehler von mir. Amazon ist nämlich nicht mein System. Das ist Amazons System, ja. Dass es ein Systemfehler von Amazon war, wir können uns nur im Namen von uns und von Amazon entschuldigen. Im Anhang auf jeden Fall ein gültiges DHL-Rücksendeetikett und eine negative Bewertung ist daher nicht nötig, ja. Einfach ganz nett und sachlich. Und wenn du in dem Moment wirklich nicht weißt, wie du nett und sachlich schreiben sollst, dann frag ChatGPT, Leute. Das ist in dem Moment mein bester Freund, weil ich sag euch was, mein Chatty hat kein Ego-Problem, so wie ich. Und mein Chatty kann manchmal ganz sachlich sein und mir einfach Inspiration oder Motivation bringen, es auch ihm gleich zu tun. Ich muss ja nicht eins zu eins denselben Text übernehmen, aber es gibt mir eine Inspiration, nett, sachlich, freundlich zu bleiben und trotzdem meinen Standpunkt vertreten zu können. Weil was ist mein Standpunkt? Hier guter Kundenservice, hier Problem aus der Welt geschaffen, hier Problem auch erklärt und dass es nicht meine Schuld ist und die Drohung umgelenkt und gesagt, es ist ja gar nicht nötig. Hier, wir helfen dir doch. Ja? Und vielleicht, Mensch mit ein bisschen Menschenverstand oder, ja, oh Gott, mir fallen heute echt schwer Wörter ein. Manchmal, keine Ahnung, was heute los ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht wird er sich das durchlesen und sich denken, ja, vielleicht habe ich ein bisschen überreagiert. Und vielleicht machst du es beim nächsten Mal nicht mehr. Und dann ist es vielleicht nicht bei mir, aber vielleicht ist es bei einem anderen Verkäufer. Und dann, wenn jeder so denken würde, dann wäre die Welt auch wirklich ein Stück weit besser, wenn ich ehrlich bin. Naja, anyways, Leute, wir haben hier noch einiges zu machen. Mann, ich habe mich jetzt verquatscht. Also, Nummer 9, automatisierte Algorithmen und KI-Prüfungen. Ja, es ist halt nicht alles wird von Menschen geprüft, aber du kannst oder hast dich selber in der Verantwortung, das zu prüfen. Ich würde dir niemals empfehlen, also zumindest zum jetzigen Standpunkt nicht, ich würde nicht nie sagen, aber ich würde dir nicht empfehlen, die KI von Amazon derzeit zu verwenden. Ich sehe es voll oft, diese Vorschläge zu A-Plus-Content mit KI erstellen oder Listings mit KI erstellen. Ich glaube, wenn das alle wirklich machen auf Amazon, dann haben wir ein echt großes Problem in Nischen oder halt, ja, Nischen, ja, Küche und so. Das wird irgendwann alles gleich klingen und aussehen. Ja, wir brauchen trotzdem die Kreativität von Menschen, damit das eben nicht der Fall ist. Und deswegen würde ich es nicht empfehlen. Und zweitens, wenn du der KI von Amazon einmal die Möglichkeit gibst, da in dein Listing oder in deinen A-Plus-Content reinzugehen, dann mach dir das immer wieder. Ohne deine Erlaubnis, sondern einfach nur so. Und das ist für mich absolut fatal. Also wenn es eine Sache gibt, über die ich noch Macht haben möchte, bei Amazon wenigstens, dann ist es über meinen Listings und da ist für mich A-Plus-Content absolut mit inbegriffen. Deswegen sei schlauer als das. KIs können Fehler machen und prüfe einfach, wenn du schon Listings mit KI schreiben möchtest, das kann ich dir auch auf gar keinen Fall empfehlen, als jemand, der ständig gerade versucht, mit KI Listings zu schreiben. Es funktioniert halt einfach nicht so, wie ich das will. Ich weiß nicht warum, aber sie kommt zumindest nicht an meine Messlatte, die ich für mich selber und meine Listings habe, sowohl für mich als auch für meine Kunden, die kommt einfach nicht ran. Das kann ich nicht ändern. Ja, ich kann nur versuchen, die KI irgendwie zu trainieren, aber es funktioniert halt einfach nicht. Ich kann nicht zu 100% mich auf eine KI verlassen und deren Listing schreiben lassen. Geht einfach nicht. Ja, aber wenn du der Meinung bist, du möchtest das machen, was ich dir wirklich nicht empfehlen kann, so bevor du das machst, kontaktiere lieber bitte mich. Meine DMs stehen für dich auch einfach für Fragen offen. Leute, bitte keine Scheu, kontaktiert mich. Ich habe super Spaß, den Austausch mit euch, eure Erfahrungswerte zu sammeln, etc. Zu hören, wie ihr das umsetzen wollt. Das ist doch das Coole an meinem Job. Nehmt mir das nicht weg. Schreibt mir gerne. Ehrlich, meine DMs sind immer offen. Vielleicht antworte ich nicht in den ersten 24 Stunden, ja, weil das ist kein Amazon und ich habe da manchmal einfach viel zu tun. Aber ich werde euch immer antworten. Okay? Ja, bin ich abgeschweift und ich habe vergessen, was ich sagen wollte, aber verlasst nicht so 100% auf KIs. Prüft euren Shit, weil sonst kann euch Amazon auch wirklich einfach mal eine Sperrung reindrücken, wenn die KI irgendwelche Sachen dazu dichtet, die gar nicht stimmen. Und Nummer 10, fehlerhafte Listings. Leider schon ein paar Mal in meinem Leben gesehen, wie zum Beispiel falsche Größenangaben, irreführende Bilder. Geschenke wurden versprochen, die nie bei den Kunden eingetroffen sind, also so Add-ons, ne, zum Produkt. Das ist ein enormer Risikofaktor. Ich verstehe sowieso die Verkäufer nicht, die das für eine gute Idee halten, zu sagen, hey, wir sagen dem Kunden, wir schenken ihm noch das und das und dann schicken die das nie mit dazu. So, die Auswirkungen sind schlechte Bewertungen, hohe Rücksendequoten, keine Umsätze. Ganz im Gegenteil, du zahlst ja auch noch drauf für die Rücksendekosten etc. So, hä, das ist eine Lose-Lose-Situation. Da ist überhaupt nichts mit Win-Win. Und dann kommt die Kontosperrung schneller, als du denkst. Ja, vor allem, wenn die ersten schlechten normalen Produktbewertungen reinkommen, eine A-Z-Garantie, die reingedrückt wird. Du hast Dinge versprochen, die nicht eingehalten wird. Amazon wird das auffallen und Amazon macht da echt so einen kurzen Prozess. Das war ein verdammt schlechter Schnipser. Ich kann gut schnipsen. Naja, schnipsen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich bin heute ein bisschen diffus. Es tut mir leid. Heute ist Montag und irgendwie, also bisher war ich so in meinem Arbeitstunnel drin. Und jetzt, wenn es zur Folge kommt, dann bricht mein ADHS, das ich vermute zu haben, vollkommen aus mir raus. Naja, anyways, machen wir mal weiter. So, Sperrungen vermeiden. Meine persönliche Prophylaxe-Checkliste. Also, das sind Dinge, die ich seit Jahren mache. Ich wurde ja schon mal gesperrt, 3 Wochen lang, aufgrund dessen, dass mein Konto gehackt wurde. Und das sind Dinge, die ich immer regelmäßig tue, ganz egal, ob es täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich, halbjährig, was auch immer ist. Die mache ich wirklich immer ständig und ich kann es euch nur empfehlen, weil das, ja, so kann man zumindest diese Sperrung vermeiden. Nummer 1, täglicher Blick in Seller Central, vor allem auf den Account Help, also die Verkäuferleistung. Das mache ich jeden Tag, das mache ich auch am Wochenende. Das mache ich auch im Urlaub, wenn das keiner aus meinem Team übernehmen kann. Ich checke jeden Tag mein Konto. Ich checke, ob Umsatz reingekommen ist, also ob ich Verkäufe hatte, Bestellungen, ganz egal, ob es FBA oder FBM war. Ich checke, ob meine Verkäuferleistung noch im grünen Bereich ist, ob irgendetwas abgemahnt wurde oder ich irgendeinen Hinweis oder Warnhinweis im Seller Central habe. Jeden Tag seit mehreren Jahren mache ich das. Ist es toxisch? Ein bisschen. Aber ich sehe es inzwischen so, es ist so, wie wenn ich täglich Instagram Stories abchecke sozusagen oder manche Leute ja WhatsApp Stories abchecken oder so. Das ist für mich ähnlich. Es kostet mich insgesamt maximal 2 Minuten am Tag und ich habe die Gewissheit, dass alles in Ordnung ist und dann kann ich auch einfach ruhig schlafen. So, Nummer 2, alle Produkte sauber dokumentieren, also Rechnungen, Zertifikate, Bezugsquellen, Hersteller, Herstellerinformationen, Verantwortung etc. pp. All das geordnet und sauber. Aus Erfahrung, weil ich das jahrelang, also nicht, will nicht sagen jahrelang, aber ich habe das oft verschusselt und so und das ist mir auf die Füße gefallen und seitdem gibt es bei uns ein ganz striktes System hier intern mit Server und Abspeichern etc. Und wenn es mal bedeutet, dass, keine Ahnung, der Hersteller vergessen hat, auf die Rechnung seine Unterschrift zu setzen, dann werde ich darauf plädieren, dass diese Unterschrift draufgesetzt ist, bis ich das Dokument unterschrieben zurückbekommen habe, damit ich das auch speichern kann. Ja? Und seid da konsequent, weil ich war es nicht. Und es war Kacke. Nummer 3. Keine Spielchen mit Bewertungen oder unklaren Versandwegen. Leute, ich kann es nicht oft genug sagen. Versucht wirklich organisch auf ganz natürliche Art und Weise Bewertungen zu erhalten. Keine Tricks, keine Briefe, keine Nachrichten an Kunden, kein Missbrauch von Daten, nichts. Ja, ich habe ja schon vorhin gesagt, wir alle wollen Bewertungen erhalten, aber es ist es nicht wert, ja, eine Kontosperrung und Umsatzeinbruch oder dass mein Konto gar für immer verloren geht, ist wegen einer Bewertung oder 10 Bewertungen, ist es mir das nicht wert, weil ich lieber vielleicht weniger Umsätze am Tag habe als gar keine wegen einer Bewertung. Okay. Nummer 4, Kundenanfragen immer innerhalb von 24 Stunden beantworten. Natürlich nur werktags, also nicht samstags und Sonntag. Aber mein Team und ich, wir sind drauf getrimmt. Ja, wir kriegen ja auch immer Mails, wenn uns Kunden mal schreiben, was immer seltener passiert. Dank der KI und dem Chatbot von Amazon, bin ich auch ehrlich. Und ich bin auch sehr froh, weil das ist auch immer Arbeitszeit für uns gewesen. Aber auf jeden Fall immer innerhalb von 24 Stunden. Und ich habe halt Kunden oder hatte Kunden bei mir, also bei meiner Agentur Ambition, die das halt nicht ernst genommen haben. Ja, bis halt die Kontosperrung reingekommen ist, bis deren Performance auf Amazon total schlecht war, dass ihre Produkte kaum ausgespielt werden und die sich gefragt haben, warum? Naja, weil wenn deine Verkäuferleistung das ist, das geht alles Hand in Hand, ja? SEO geht Hand in Hand mit PPC. Deine Performance, deine Ausspielung und dein Erfolg geht Hand in Hand mit deiner Verkäuferleistung. All das, ihr versteht, das ist alles ein Kreis auf Amazon. Wenn man sich das einmal anguckt, dann kann man das auch wirklich nachvollziehen. Und genauso ist es. Deswegen, Amazon will die kundenfreundlichste Plattform der Welt sein. Und wenn Amazon will, dass du innerhalb von 24 Stunden auf den Nachrichten antwortest, dann machst du das, ja. Und wenn da kurz vor Feierabend eine Nachricht von Amazon, also von den Kunden reinkommt, dann machst du das entweder jetzt noch heute oder gleich am nächsten Morgen, ja. Und wenn das Freitagabend ist, dann empfehle ich dir, mach das gleich Freitag, weil am Montag wird dein E-Mail-Postfach wieder zugespammt sein mit allen möglichen Scheiß an Mails und noch tausend andere Dinge zu tun und Versand etc. Kommt halt natürlich drauf an, wie dein Arbeitsalltag aussieht, aber bei mir sieht es so aus, bei mir würde das sowas untergehen. Deswegen lieber die 5 Minuten noch länger machen, als dann das ganze Wochenende drüber nachzudenken. Weil das ist nämlich auch mein Punkt. Ja, dann habe ich es abgeschlossen, es ist weg, alles ist gut. Und Nummer 5, ganz wichtig, machen super wenig Menschen, verstehe ich nicht warum, regelmäßig alle Daten checken. Das heißt Steuern, Bank, Impressum, Rechtstext, die du bei Amazon eingestellt hast, deine Adresse, Rücksendeadresse, all das, ich prüfe das einmal im Quartal. All meine Kunden, die im Account Management drin sind, das prüfe ich einmal im Jahr. Ja? Und oh Gott, ich glaube, das habe ich denen ja noch nie erzählt, meinen Kunden im Account Management. Ich mache das einfach schon automatisch, ja. Ich schaue, ob da alles richtig ist. Ich habe ja auch die Daten von meinen Kunden, ne? Und meistens ist es ja dasselbe Bankkonto zum Beispiel, wie sie meine Rechnungen begleichen. Da schaue ich einfach nur, ob die letzten 2 Ziffern in Ordnung sind, dass dieselben sind. Weil es kann mal sein, dass, keine Ahnung, das System mal was ändert. Ist mir schon mal passiert in meinem Konto oder wie meinem Kunden. Finanzamt, ändert einfach deine Adresse ab, ja. Lauter solche Fuck-ups, das kann passieren, ja. Und was ja Worst Case wäre, wenn Bankkonto plötzlich irgendwie nicht mehr hinterlegt ist oder ein anderes Bankkonto hinterlegt ist, alles schon mal gehört, alles schon mal gesehen. Was mir am wichtigsten ist bei Amazon mit am Ende des Tages, ist, dass ich ja meine Umsätze auch auf mein Bankkonto erhalte und mir Amazon das ja nicht einfriert und vorbehält sozusagen, ne? Und deswegen einmal im Quartal checken. Es kostet euch maximal eine halbe Stunde. Maximal. Dann diller heute halt oder einmal im Quartal eine halbe Stunde am Tag weniger an deinem Handy rum. Als Beispiel. Und dann machst du diese eine To-Do-Liste morgen und nicht heute. Aber Daten checken ist so wichtig, ne? Weil es ist nicht in Stein gemeißelt, sobald du das einmal in Amazon hochgeladen hast. Und es kann so viel passieren, ja? Und eigentlich, vielleicht ist einmal im Quartal schon zu wenig. Bei mir hat es bisher immer gepasst, das einmal im Quartal zu machen. Seitdem ich meinen Hacking-Angriff mal auf Amazon hatte, mache ich das. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, das auch zu machen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Was tun, wenn es dich betrifft? Ne? Also wir machen jetzt einmal einen kleinen Krisennotfallplan, was du jetzt aktiv dann machen kannst, sollte dein Amazon-Konto gesperrt werden. So. Erstens mal Ruhe bewahren. Deine Panik, die jetzt gerade dann bei dir aufflammt, die bringt dir nichts, weil Amazon reagiert nämlich nicht auf Emotionen, sondern einzig und allein auf Fakten. Das ist dem Amazon-Support-Mitarbeiter aus Indien oder auch hier aus Deutschland, dem ist es so scheißegal, ob du jetzt Umsatzeinbrüche hast oder nicht. Das geht dem am Arsch vorbei, Leute. Okay? Und ich verstehe, dass die Panik kommt. Leute, ich bin in sowas, bin ich ein enorm panischer Mensch. Also ich kann auch wirklich panisch sein. Und ich muss nur so schon sowas lesen und ich würde direkt ausrasten am liebsten, ja? Aber es bringt mir nichts. Und mir helfen da Atemübungen tatsächlich oder eine Stresszigarette. Nicht, dass ich euch jetzt unbedingt Rauchen empfehlen würde. Bitte versteht mich nicht. Ihr seid ja alle erwachsen, ihr könnt ihr für euch selber entscheiden. Mir hilft das in der Sekunde einfach, wenn ich ehrlich bin. Aber bringt deine Panik unter Kontrolle, weil sie wird nur noch mehr Probleme schüren. Du wirst nur noch mehr Fehler machen. Und in diesem Prozess, also in diesem Krisennotfallplan, darfst du jetzt keine Fehler mehr machen, okay? Deswegen ist es enorm wichtig. So, dann Nummer zwei, verstehe den Grund. Also analysiere wirklich, warum hat Amazon jetzt mein Konto gesperrt? Was ist die Nachricht, die ich von Amazon erhalten habe, warum ich diese Kontosperrung habe? Und dann gehst du, fühlst du da halt einfach auf den Zahn. Warum? Na, also wirklich den Grund auch verstehen. Zum Beispiel einer dieser 10 Gründe, die ich vorhin genannt habe. Oder ist es ein anderer Grund von Amazon? Oder ist es ein Hacking-Angriff? Ja, und dann sammelst du sofort relevante Informationen oder Dokumente oder Nachweise, was auch immer. Sei es Bankkonto wurde geändert oder keine Ahnung, die Kreditkarte ist abgelaufen oder so. Dann musst du sofort agieren und halt diese Dokumente zur Verfügung haben. Zum Beispiel, hier ist meine neue Adresse, hier ist meine neue Bankkarte oder nee, das ist ein Fehler, Amazon. Ich habe keine Markenrechtsverletzung gemacht. Das ist meine Marke. Hier eingetragen, mein Zertifikat etc. pp. Beim DPMA. Ja, all das. Hab das auf jeden Fall griffbereit. Und dann erstellst du einen klaren, professionellen Plan. Und dann gehst du die Punkte durch. Was war das Problem? Wie behebst du das jetzt? Welche Dokumente und Nachweise musst du hervorbringen? Wie erklärst du das Amazon auf sachliche Art und Weise? Ja. Und was änderst du danach dauerhaft? Das ist für mich immer so der Schlachtplan gewesen. Und dieses nutze danach dauerhaft, ich komme gleich noch dazu. Aber du kannst auch noch gegebenenfalls externe Hilfe holen. Als Beispiel, du hast jetzt so eine Agentur engagiert, die für dich diese Briefe schicken soll. Und Amazon ist drauf gekommen, dass du das machst und Kunden um Bewertungen bittest und sperrt jetzt dein Konto. Was könntest du machen? Du könntest versuchen, irgendwie Amazon zu kontaktieren, ja, und da empfehle ich dir, jedes Mal, wenn du irgendeine Mail von Amazon bekommst, die keine No-Reply-Mail ist, ja, oder irgendwo eine Telefonnummer mal aufspürst von Amazon, notier dir das und speicher das ab und sammel das von mir aus über die Jahre, ja, aber wenn mal eine Kontosperrung ist, dann kannst du all diese Kontaktmöglichkeiten versuchen zu kontaktieren, manche von denen existieren dann nicht mehr, klar, ist bei mir auch so, dann löscht du das halt wieder raus, aber es ist besser, mehrere Kontaktmöglichkeiten zu haben, wo dich vielleicht die Leute weiterleiten oder sagen, nee, versuch es mal an der Stelle oder dir eine andere E-Mail-Adresse oder Telefonnummer geben, als mit leeren Händen dazustehen. Ja, das ist eine ganz große Empfehlung von mir. Und dann kannst du halt versuchen, diese Leute zu kontaktieren, wie zum Beispiel Amazon Account Help Support. Ja, die haben sogar eine Telefonnummer. Die kann ich nicht auswendig. Die habe ich jetzt gerade nicht parat. Ja, oder du kannst natürlich auch sowas wie einen Anwalt nutzen. Da empfehle ich dir auf jeden Fall, nutze einen Anwalt, der sich auf sowas spezialisiert hat. Zum Beispiel einen E-Commerce-Anwalt oder speziell auf Amazon oder so. Gibt es. Nicht viele, aber die gibt es. Ja. Die sind natürlich teuer. Es gibt alternativ auch noch Agenturen, die sich darauf spezialisieren, extra bei Kontosperrungen dir zu helfen. Also die machen eigentlich nichts anderes als das. Ja. Oder bieten das halt zusätzlich an. Ich kann euch da niemanden empfehlen. Ich kenne nur ein paar Leute vom Namen her, habe mir mal ihre Website angeguckt, noch nie einen Kunden oder so gehabt, der mit denen zusammengearbeitet hat, habe mir Bewertungen von durchgelesen und die mir sicherheitshalber einfach mal mit in meine Notfallkontaktliste, Amazon-Liste damit reingeschrieben, falls ich wirklich externe Hilfe mal bräuchte, dass ich die mal kontaktieren kann. Natürlich kostet das auch Geld bei einer Agentur, aber das ist auch noch eine weitere Möglichkeit, die du hast. Und ich würde nicht sagen parallel, ich habe mir jetzt parallel aufgeschrieben, warum auch immer. Shani, das ist total dumm. Aber das wird parallel nicht stattfinden, weil dein erstes Ding ist, erstmal dein Konto wieder zu aktivieren und wieder in deiner Handlungsmacht zu gewinnen und dass deine Produkte wieder freigeschalten sind und dass sie wieder verkaufbar sind. Okay? Das ist Nummer eins. Und solange dieser Fall vielleicht nicht bei dir eingetreten ist, wirst du es auch vielleicht nicht machen. Und das ist absolut in Ordnung. Aber ich würde dir früher oder später ein Backup Strategieplan überlegen, was du machen kannst, weil alle Eier in einen Korb zu legen, ist wirklich nicht smart. Nachdem ich gehackt wurde, ist mir das auch aufgefallen und ich hatte damals schon zum Beispiel einen eigenen Online-Shop, den ich ja mit noch nicht mal halbem Herzen irgendwie betreut oder gemacht habe. Es war so, ja, weil man das damals halt online, einen eigenen Online-Shop zu haben, halt mehr das Ding war, als auf Marktplätzen zu verkaufen. Noch habe ich halt einen eigenen Online-Shop gehabt und so, aber den halt nie gepflegt, mich nie drum gekümmert und dementsprechend sah er auch einfach aus. Ja, und ich denke, es ist so. Du musst erstmal diese Erfahrung machen, dass dein Konto mal gesperrt wird, dass du keinen Zugriff mehr drauf hast, dass deine Umsätze oder dein Business generell gerade echt einbricht, damit das bei dir Klick macht und du sagst, okay, ich kann mich nicht nur auf Amazon oder mein Amazon-Business verlassen. Wenn ich weiter wachsen will, wenn ich meine Marke weiter aufbauen will, muss ich früher oder später mir etwas anderes noch überlegen. Zum Beispiel ein eigener Shop, Etsy, Shopify, eBay, einen eigenen Newsletter nutzen, irgendetwas, wo du diesen Umsatzeinbruch puffern kannst, zumindest. Ja, und das habe ich mir über die letzten Jahre auch zum Beispiel nebenbei noch aufgebaut. Und das würde ich dir empfehlen. Ich denke jedoch, also aus meiner Erfahrung zumindest und bei jetzt so Kunden, die ich habe, die jetzt auch ja neulich gesperrt wurden, wo ich euch erzählt habe, solange eine Kontosperrung noch nicht drin ist, wirst du vielleicht öfters mal mit den Gedanken spielen, deine Marke irgendwie weiter auszubreiten, weitere Umsätze über andere Marktplätze oder so zu generieren. Aber du wirst es nicht so umsetzen, wie wenn du einmal eine Kontosperrung hattest und dann merkst, okay, scheiße. Das ist ja richtig mies, was gerade passiert ist, und ich will, dass es nie wieder eintrifft. Und dann machst du deinen Plan. Deswegen, ich spreche das jetzt einfach an. Ich hoffe für dich, dass es bei dir jetzt schon Klick macht und du sagst, okay, dann überlege ich mir mal, wie ich das mache. Also darüber rede ich mit meinen Kunden auch super gerne und gebe ihnen halt so weitere Möglichkeiten aus meinen Erfahrungen, was ich die letzten Jahre so gemacht habe oder wo ich Leute kenne, die was anderes gemacht haben. Das ist ein super cooler Part in meinem Job, wo ich nie gedacht hätte, dass der mal eintrifft, aber der ist cool und der macht mir richtig Spaß. Und wenn du mal mit irgendjemandem darüber reden möchtest, der einen Plan davon hat, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Jetzt abschließend. Erstens mal, sollte dein Konto gesperrt werden, es ist ganz normal, es kann passieren. Manchmal bist du nicht immer dran schuld, meistens bist du es jedoch. Ja, ich war damals nicht dran schuld, weil ich wurde gehackt, aber ich war indirekt daran schuld, weil ich meine Mitarbeiterin nicht geschult habe, auf Phishing-Mails acht zu geben. Aber das ist, ich glaube, das ist meine Folge für sich. Du bist aber auf jeden Fall nicht allein und oft ist eine Sperrung echt kein Todesurteil, sondern ein Warnsignal, dass du etwas verändern musst. Und damit entlasse ich dich jetzt auch aus dieser Folge, weil die ist scheiße lang geworden. Oh Mann, mir wurde immer empfohlen, ja, mach immer Podcast-Folgen 20 bis 25 Minuten. Das hat am Anfang super funktioniert und je länger ich meinen Podcast jetzt mache, desto schlechter werde ich darin. Ich rede halt so gerne mit euch. Was soll ich denn machen? Ja, das macht mir einfach Spaß. Naja, anyways, Leute, komm, wir machen jetzt mal den Sack zu. Wenn du Fragen zu Kontosperren hast, melde dich gerne bei mir. Am liebsten bevorzuge ich über Instagram. Kannst mir aber natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch bei einer neuen Folge Prime Break wieder. Auf deine steigenden Umsätze und bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.